Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Der Kulturstammtisch.
Am Mikrofon Erik Fackung. Herzlich willkommen zum Kulturstammtisch. Recht herzlich begrüßen möchte ich auch meine Gäste, Anne Fournier, Exilwalliserin, seit 5 Jahren in Zürich wohnhaft und Deutschschweizer Korrespondentin der Tageszeitung Le Temps aus Genf, und Balz Nill, Musiker, ehemals beim Duo Stiller Haas und auch Autor, unter anderem im Bundeshaus schon tätig als Redenverfasser für Bundesrat Moritz Leuenberger. Eine kulturelle Woche ohne eigentliche Highlights ist diese, oder auch ein beherrschendes Thema fehlt, wenn da nicht das Zürcher Opernhaus wäre, das man schon vorausschauend zum Skandalort erklärt hat. Und zwar hat dieses Wochenende eine Operpremiere, ein neoklassizistisches Werk von Igor Strawinsky, das heißt Rake's Progress auf Deutsch, der Werdegang eines Wüstlings, und davor warnt die Gratispresse diese Woche, und das klingt so. Im Titel 6 Orgie im Opernhaus in Zürich, und scheinbar ist in dieser Inszenierung von Martin Kusey viel, viel nackte Haut zu sehen. Das hört man aus Österreich, wo die gleiche Inszenierung auch schon gezeigt wurde, und zwar im Theater an der Wien, und dort mit Mindestalter 18 Jahren, weil offenbar hat es eine Bordellszene und da sind halt die Menschen nackt. Irgendwie wirft das wieder so die Frage auf, was darf Theater alles, was darf Kultur alles, wo hört Kunst auf und wo fängt die Pornografie an? Und eigentlich hatte ich ja persönlich gedacht, mit den 60er Jahren sei diese Frage ja erledigt, weil dazumals das schon, also vor guten 40, 50 Jahren schon debattiert wurde, und eigentlich man seit ja das Gefühl hat, man kann niemand mehr schockieren. Balz Nill.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich halte es auch für eigentlich für eine Zeitungsente, eine gerupfte Zeitungsente der Gratispresse. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein echtes Problem ist. Das ist eine aufgebauschte Sache. Ich meine, das Stück heißt Werdegang eines Wüstlings. Wenn es da nicht ein bisschen wüst zugeht, ich weiß nicht, was das dann soll.
Also haben Sie das Gefühl, es geht nur um die Medien, die versuchen, irgendwie mit einer rassigen Schlagzeile irgendwie Zeitungen unter die Leute zu bringen?
Ein Teil ist bestimmt sicher. Also es ist schon klar, dass die Medien solche Themen gern haben. Aber andererseits, es gibt auch in Zürich einen Politiker von der Evangelischen Partei, der schon auf diese Veranstaltung reagiert hat und gewarnt und gesagt, es sei ein Skandal, dass wo eben Kultur da einen großen Platz hat, plötzlich eben eine Sexorgie wird. Was ich gelesen habe in Österreich, ist, dass dieses Stück einen riesigen Erfolg gehabt hat, also ziemlich gelobt worden ist. Und was ich ein bisschen hypokrit finde, ist, dass wir leben zu einer Zeit, wo eben solche Bilder auf Internet durch einen Klick so schnell erreichbar sind. Und jetzt, da muss man trotzdem zu Opern gehen und sogar bezahlen, um zu Opern zu gehen. Wenn es eben auch Interesse bei den Jungen wecken kann, dann ist es ein bisschen provokativ, so eine gute Sache. Dass solche. Und ich denke, sobald diese Szene auch mit einem Hintergrund, also einen Sinn da haben, und ich glaube, also eben durch die, was ich darüber gelesen habe, ist es schon eben auch eine Kritik zu den medialen Scheinwelt vor allem. Und es hat auch, also seine Inszenierung hat schon einen Sinn und eine Überlegung. Dann finde ich, dass diese Bilder können auch eben einen Platz auf der Bühne haben. Jetzt die Frage ist, sollte man auch eine Empfehlungsalter geben? Ich finde ein bisschen lustig, dass eben in Österreich, wo die Abstimmungsrecht zum Beispiel schon ab 16 ist, und man sagt auch eben, unsere Jungen sind fähig, eben eine Entscheidung zu nehmen, also, und man nimmt sie eben als Erwachsenen. Bei Abstimmung da plötzlich auch diese Altersgrenze. Es kann aber natürlich eine Empfehlung sein und eine Warnung sein. Ja, eben bei diesem Stück sind solchen Bilder, und das kann vielleicht die Sensibilität einiger Jungen schockieren. Ja.
Auf dieses Thema, nämlich das Abstimmen, Stimmrechtsalter 16, kommen wir gleich noch zurück. Aber trotzdem noch, um bei dieser Premiere, dieser Open-Premiere von Igor Strawinsky, Rake's Progress, zu bleiben. Ja, man kann schon sagen, Sex verkauft, das ist schon klar. Und auf der anderen Seite will mir das scheinen, dass die Politik in letzter Zeit, also gewisse politische Kreise, ein bisschen eine komische, seltsame Art vor der Angst vor der Kultur entdecken oder sie auch instrumentalisieren, sagen wir seither schon.
Es ist immer auch eine gute Gelegenheit, sich politisch zu profilieren, natürlich mit einer solchen Sache. Und für den Regisseur ist es auch sehr praktisch, dass sich ein Politiker hingibt, darauf zu reagieren. Man kann doch noch irgendwo jemanden provozieren. Aber ich nehme an, das wird, ich habe ein bisschen auf YouTube geschaut, es gibt ja Ausschnitte von dieser österreichischen Aufführung, von den Proben. Ich glaube, das ist eine überzeugende Inszenierung. Es wird thematisiert, die Medienwelt, steht ständig ein Fernseher auf der Bühne, also das, was du vorhin angesprochen hast, an. Das ist genau das Thema in diesem Stück. Ja, wie kannst du einen solchen Stoff noch aktualisieren heute? Was ist das überhaupt, ein Werdegang eines Wüstlings? Ich meine, es ist praktisch alles erlaubt heutzutage. Also wie...
Wie kriegst du die Leute überhaupt provoziert? Im Übrigen, damit das auch noch erwähnt ist, es war Ernst Danner von der EVP, der sich erregt hat an dieser Sache.
Aber ich wollte sagen, ohne also auf politischer Ebene zu kommen, ich glaube, solche eben Streit vor der Bühne haben auch ihre Charme. Also man kann so immer an die Bataille d'Hernani mit Victor Hugo vor einigen Jahrhunderten denken oder eben diese Streit lässt mich denken an den Skandal in Genf vor 4 Jahren oder letztes Jahr auch bei Stück von Olivier Py, das ein sehr, sehr bekannter Regisseur ist, der das Theater Odeon in Paris jetzt leitet, ja. Und jedes Mal, er hat mehrere Opern inszeniert und bei ihm hat dann das Nacktenkörper eine wichtige Platz auf der Bühne, sogar er ist auch sehr religiös engagiert, also er ist auch katholisch und sagt es offen, aber benutzt auch das Bild zum Beispiel vom Christus auf der Bühne. Er hat auch Faust von Goethe auch inszeniert und jedes Mal eben hat das Christus und auch als nackter Mensch da auf der Bühne und jedes Mal ist es auch vor der Premiere schon eine Frage, wie wird man darauf reagiert? Und das ist auch ein Beweis, dass dieser Mann, dessen Talent wirklich nicht gestritten wird, auch fähig ist, diese Nacktheit und diese vielleicht Provokation auch zum Gunsten des Stückes und des Werkes zu benutzen. Ich glaube, das ist die Hauptfrage eigentlich. Ja, bringt es das mehr dazu oder nicht? Also
Kultur soll ja provozieren, das ist eine der Grundcharakteristiken eigentlich dieses großen Wesens Kultur, das man da hat. Aber heutzutage fällt es einem, wie Sie gesagt haben, bald schnell immer schwerer, irgend sich etwas auszudenken, womit man provozieren könnte.
Ja, Provokation um der Provokation willen ist ja sowieso eigentlich sinnlos. Ich glaube, es geht gar nicht um eine Provokation, es geht um eine starke, überzeugende künstlerische Umsetzung. Und übrigens, nackte Haut auf der Bühne, das ist ja das Unerotischste, was es überhaupt gibt. Mir ist es immer eigentlich peinlich, weil es so unerotisch ist.
Ich frage mich, wer hat da entschieden, dass es provokativ ist eigentlich? Wer sagt, das ist eine Provokation? Also ich glaube nicht, dass es so mit diesem Sinn gedacht worden ist, als der Regisseur, als auch Martin Kusche das vorbereitet hat. Also das musste man schon mit ihm darüber sprechen, so wissen. Also natürlich, dann ist es, wie das Publikum auch reagiert und wie eben die Medien das damit auch eine Provokation machen. Ja.
Ein Teil davon wird sicherlich sein, dass das Sex verkauft und die Zeitung nimmt das auf als Möglichkeit, auf etwas hinzuweisen. Die Leute nehmen die Zeitung schneller in die Hand, wenn es um so etwas geht. Andererseits, und das ist vielleicht der positive Teil an Fournier, Sie haben das angesprochen, ein Stück, das vorher schon transportiert wird, ob jetzt das Skandälchen ein Skandal ist oder gleich gar nichts oder nur ein warmes Lüftchen, damit ist schon für Werbung gesorgt. Verlassen wir doch einen Moment diese Oper an Fournier. Sie haben etwas angesprochen. In Österreich darf der junge Mensch mit 16 abstimmen, aber die Oper, diese Oper Rakes Progress, darf er in Wien erst ab 18 gucken gehen. Stimmrechtsalter 16, da gehen die Wogen tatsächlich hoch und das war am letzten Wochenende auch wieder Thema, zum Beispiel in Basel, wurde abgelehnt, die Wogen gehen hoch. Mit 16, da interessiert man sich nicht für Politik, sondern für zum Beispiel Fußball, das andere oder das gleiche Geschlecht, man interessiert sich für Musik. Für was haben Sie sich denn interessiert mit 16, Balznell?
Also ich habe mich mit 16 eigentlich schon für Politik interessiert, aber ich habe mich für außenparlamentarische Politik interessiert.
Das ist noch die Politiker-Sicht, sollten sich da in Frage stellen.
Also ich finde, den Ausgleich zu machen, indem man das Stimmrechtsalter setzt, das ist absolut sinnvoll. Ich selber hätte wahrscheinlich mit 16 mich nicht groß drum gekümmert.
Und mit 18?
Mit 18, ja doch, das war, ich konnte dann erst mit 20 stimmen damals noch. Mit 18 vielleicht schon eher und mit 20 bin ich dann überzeugt stimmen gegangen. und habe, ich weiß noch, es waren Nationalratswahlen, man konnte vom ganzen Kanton damals noch wählen, habe ich alles Separatisten gewählt.
Ja, ich erinnere mich sehr gut bei einer ersten Abstimmung oder eher an der letzten Abstimmung, bei der ich nicht teilnehmen durfte. Das war über Europa 92.
Also IBA,
genau.
Also und, der Französisch.
Genau. Und ich war knapp noch nicht 18 und das war für mich eine große Enttäuschung, nicht an diese Wahl teilnehmen zu können. Also wirklich. Und ich habe jetzt bei dieser Kampagne zum Beispiel in Basel ein bisschen da verfolgt und auch schon in Glaris vor 2 Jahren, als so eine große Überraschung war bei der Landsgemeinde, wo plötzlich dieser kleine Kanton der erste war, der diese Entscheidung nahm. Und ich fand jedes Mal beim Sprachen mit der Jungen entweder eine große Motivation, das kann man nicht, man kann dagegen nicht sagen, oder eben auch eben Jungen, die sagten ganz frei, ja, also Politik ist für mich nichts wichtig, aber ja, wo kann man trotzdem die anderen verhindern, ihre Meinung zu geben? Jetzt es ist für mich immer erstaunlich zu wissen, wenn man eben mit den Leuten so auf der Straße spricht, scheint eben die Meinung eher positiv, also eher ja, ein bisschen unser Vertrauen zeigen und so weiter. Da in Basel das Parlament auch hat, ja, und plötzlich, was kommt aus der Abstimmung? Ein rasend Nein, also 70% ist nicht. Also das denke ich eben, wovor haben die Leute Angst? Oder das ja, ist.
Eben, Untersuchungen zeigen ja auch noch, dass offenbar, wenn Junge mit 16 wählen würden, sie vermutlich konservativer wählen würden, ja, heute oder abstimmen würden als im Gegenteil. Und komischerweise wehren sich genau die gleichen Leute dann wieder dagegen.
Also ist nicht sicher. Es sind 60%, vielleicht sind es die 60%, die wir jetzt als festen Bestandteil haben gegen die Blocher-Partei. Das weißt du nicht, wer da so gestimmt hat.
Ja, aber das hat eben in Österreich bei der letzten Wahl, letzten Herbst, da war eben, wo die Rechtsextremisten wieder gewonnen haben, da haben eben mehrere Studien gezeigt, dass eben die neue abstimmende Person, die 16 und 18 da ziemlich, also viel recht, sehr ja, recht abgestimmt haben.
Weißt du
aber
nicht.
Das wäre auch eine gute Möglichkeit für die SPD, sich in Frage zu stellen. Ja, wie sprechen wir zu den Jungen, also zu den Linken auch? Ich glaube, dass sie müssen auch dafür verantwortlich sein und sagen, ja, wir müssen auch vielleicht unsere, also die Interesse der Jugend wecken, auch für unsere Seite. Ja, und das finde ich eher als ein positives Nachfolge sein.
In Basel wurde über das Stimmrechtsalter abgestimmt, in Genf dagegen über das E-Voting, ob das erlaubt werden soll. Da gibt es Änderungen in der Abstimmungskultur. Also sagen wir es mal kurz zusammengefasst, was man alles schon erlebt hat in einer Lebenszeit von der Landsgemeinde bis heute, abstimmen im Computer. Was ändert sich denn dadurch, wenn man jetzt plötzlich am Computer abstimmen darf, Balznin?
Ja, es fällt natürlich ein Ritual weg. Ich habe schon das Abstimmen noch als ein richtiges Ritual erlebt, vor allem wenn ich meinen Vater sah, wie er mit dem Stimmkuvert ins Stimmlokal ging. Er hat mich auch mitgenommen und später habe ich dann selber abgestimmt, ausgefüllt den Zettel, man ist ins Stimmlokal gegangen. Ich bin auch mehrere Male hinter den Urnen gesessen, habe auch Stimmen gezählt. Und in diesem Wahllokal waren ja auch immer diese Leute, die Unterschriften gesammelt haben und so weiter. Also der Sonntag, ein Abstimmungssonntag, das war ein politischer Sonntag. Und jetzt natürlich, ich habe dann auch mal angefangen, brieflich abzustimmen, bin nicht mehr in die Stimmlokale gegangen oder nur noch selten und merke, dass ich so ein bisschen gleichgültiger abstimme. Ich mache es, ich erledige es so ein bisschen ähnlich vielleicht wie die Steuererklärung. Ja, das fällt natürlich weg, das Ritual.
Ich wollte eben auch das erwähnen, weil für mich war auch dieses Ritual eine gewisse Zeit wichtig. Aber natürlich, ich glaube, die Hauptsache ist auch eben, dass am meisten Leute ihre Meinung äußern können. Und deshalb bin ich eher positiv mit der neuen Form, auch zu unserer Zeit, wo eben der Sonntag vielleicht nicht mehr ein so freier Tag ist mit Kirche und Abstimmung danach. Und bei mir zum Beispiel, bei diesem Ritual, es gab also eben noch, als ich in Wallis lebte und nicht in Exil war, da war trotzdem ein Nachteil, weil wir gingen oft mit der Familie zusammen abstimmen und es war klar auf dem Blick den anderen Leuten, dass die ganze Familie wie der Vater abstimmen würde. Ja, und es war schon klar, dass zum Beispiel Ich sogar, mein Vater hat auch ein bisschen Politik auf Kommunalebene gemacht und er scheint den anderen leider klar, ja, deine Tochter, so, sie stimmt jetzt auch, sie wird jetzt eine neue Kraft für deine Partei geben. Und das ärgerte mich wirklich sehr groß. Und das hat manchmal mich, ich meine nicht verhindert, sagen, ja, ich gehe nicht abstimmen, aber ich erinnere mich, ich ging nicht immer mit meinem Vater zusammen abstimmen, weil das war schon eine Etikette, die mich sehr ärgerte. Und deshalb, ja, eben, jetzt finde ich sehr angenehm, eben ein bisschen Zeit vor meinem Brief, vor meinem Blatt da zu nehmen und sagen, ja, wie stimme ich jetzt ab? Und ich muss trotzdem etwas noch schreiben und eben dann gibt es dieses Ritual bis zum Briefkasten und so weiter. Aber ich habe mich eben bei Überlegung über das Thema, habe ich eben mir dieselbe Frage gestellt. Ja, ist es auch nicht wichtig, eine solche Ritual bei einer demokratischen Entscheidung nicht? Man fragt uns nicht, haben Sie lieber die rote oder die grüne Apfel? Also jetzt gibt es ja immer sehr viele solche Wahl oder auf Internet oder durch Fernsehen oder eben wenn man einen Sänger wählen oder so. Da plötzlich gibt es das Risiko, dass vielleicht alle diese Fragen dieselbe Wichtigkeit haben, weil eben dieselbe Art, sich seine Meinung zu geben, danach folgt.
Ja. Ja, man ist ständig am Voten irgendwo. Genau. Wobei ich mache es nicht normalerweise.
Sie hören, Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Zu Gast heute Anfonje und Balz Nil. Wir haben jetzt gesprochen über Änderungen in der Abstimmungskultur. Reden wir doch mal über Abstimmungen über Kultur. Es ist ja schon angesprochen worden, das Voten, das überall sich beteiligen können, zum Beispiel bei Sängerinnen und Sängern. Ist das ein wichtiger Teil für die Kultur, dass man da direkt erfährt, was die Leute von einem denken? Balz Nil, Sie als auftretender Künstler, wie finden Sie so etwas?
Tja, also es gibt ja den Applaus. Das ist ja eigentlich ein Gradmesser für den Erfolg. Jedenfalls ein direktes Feedback, das man bekommt. Etwas sehr Emotionales. Und dann gibt's dieses Voten, wo mit Handys abgestimmt wird. Also ich würde mich nicht gern voten lassen. Ich finde es, es etabliert so eine Scheindemokratie in der Kunst. Ich finde eben, es gibt schon einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Politik und Kunst. Und ich finde halt wirklich Bewertung von Kunst, die Bewertung, die kann nicht demokratisch sein. Das hat einfach keinen Sinn, kommt nichts Gutes heraus. In der Politik bin ich absolut dafür, dort muss man Entscheide durch Mehrheiten legitimieren können. Das ist absolut wichtig. Aber Kunst, die braucht keine Legitimation, finde ich. Keine Legitimation durch die Mehrheit.
Obwohl sie kriegt schon eine Legitimation, aber durch eine andere Mitte. Das ist, wie wird sie verkauft? Also eben durch auch zum Beispiel eben die Musik oder bei den Büchern oder so, da ist eine andere Legitimation als der Applaus am Ende der Vorstellung. Das ist auch, wie wird das verkauft? Und dieser Element erklärt auch vielleicht, warum eben auch jetzt diese Votum also auf Internet oder durch Fernsehen so wichtig sind. Eben, dass dieser kommerziellen Aspekt auch, der immer wichtiger wird, leider. Also
es geht hier um Quoten.
Es geht um Quoten. Und du kriegst ja schon überall diese Sternlein vorgesetzt, wenn du auf YouTube schaust, einen Film, dann sind schon 5 oder 4 oder 3,5 Sternlein. Du weißt schon, ob das jetzt ein guter Film ist oder nicht. Also das finde ich wahnsinnig mühsam.
Kommen wir zum konkreten Beispiel. Music Star, die schweizerische Ausgabe eines dieser Casting-Shows. Dimitri Vollenweider, 25, aus Winterthur, kann nicht so wahnsinnig gut singen, ist aber trotzdem irgendwie der Star gewesen, weil er so ein bisschen als Querkopf rüberkam, als Denker hat er sich da inszeniert. Und jetzt wurde der prompt abgewählt. Was sagt uns das über die Show selbst? Also man ist auf der Suche nach Künstlerinnen und Künstlern, die sollen ja möglichst individuell sein und dann wird der Individuellste abgewählt.
Ja, man ist nicht auf der Suche nach Künstlern, man ist auf der Suche nach Arbeitskräften. Eigentlich ist dieses Musicstar ist eigentlich ein Modell eines Bewerbungsverfahrens, eines Bewerbungsgesprächs. Jetzt einfach künstlerisch irgendwie im Medium der Kunst. Aber da werden wirklich nicht Künstler gesucht. Da werden einfach möglichst vielseitig einsetzbare Arbeitstiere werden da gesucht.
Im Bereich der Kultur.
Es, Es gibt manchmal Künstler, die nach dieser Sendung sich entwickeln können. Also ich habe immer, wir in der französischen Schweiz haben wir solche Sendungen nicht bis jetzt, wie Music Star, aber wir nehmen immer als Beispiel Star Academy, also das ist auf TF1. Ja. Und diese Sendung existiert jetzt seit fünf sogar sechs Jahren. Und seit ein oder zwei Jahren gibt die Quote, also das Interesse ein bisschen zurück. Also die Leute langweilen sich, wenn sie ein bisschen, sie haben verstanden, wie es funktioniert. Und aber aus dieser Sendung sind trotzdem ein oder zwei jetzt Sänger, die eben auch die nicht mehr nur als Ex-Star-Akademie-Sänger vorgestellt werden, sondern erst wirklich jetzt als Auteur-Interpret, ja, wenn sie eingeladen sind. Das heißt, sie haben schon eben diese Mittel da genutzt, um sich auf der Bühne zu stellen und danach eine Karriere zu entwickeln. Aber natürlich, das ist ziemlich eher seltene Fälle. Aber was ich interessant finde, ist auch eben, dass zum Beispiel bei der letzten Star Akademie war das Interesse der Zuschauer viel niedriger.
Es wird immer runtergehen, immer mehr, ja.
Und was teilt uns das mit, dass es einfach langweilig geworden ist, Leuten zuzugucken, die andere Leute imitieren, oder?
Ja, natürlich. Und dieses ständige Produzieren von Tagesstars, das wird halt einfach langweilig.
Ja, eben, das ist eine Wiederholung, glaube ich, eigentlich.
Also bei mir entstand immer der Eindruck, es gehe bei dieser Show mehr darum, berühmt zu werden und nicht in erster Linie um Singen, was eigentlich der Hauptinhalt sein sollte. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen, oder?
Ja, es gibt die berühmte Viertelstunde, die der Warhol mal vorausgesagt hat, die berühmte Viertelstunde Berühmtheit, die jedem Menschen zustehen wird in Zukunft. Wir sind recht nahe daran schon. Ja, das ist das. Also meine Kinder, die schauen das sehr gern. Ich schaue es auch mit meinen Kindern. Aber ich glaube, jetzt bei dieser Staffel fangen sie auch an, sich ein bisschen zu langweilen. Ich meine, es ist auch ein wahnsinniges Recycling. Du hörst ja von diesen Kandidaten, dass sie alle schon bei früheren Castings auch schon mal dabei waren. Jetzt sind sie einfach weitergekommen. Also die Kadenz ist auch viel zu hoch natürlich.
Und dann gibt es auch noch eine Jury, die sollte natürlich auch ihren Teil zur Interessanz beitragen.
Ja, sollte sie. Und die ist ja dieses Mal wirklich peinlich.
Wer gibt es dieses Jahr in dem Jury als...
Ja, wir haben da Gölle zum Beispiel.
Ah, genau. Ja, das ist... ja.
Was mich noch gewundert hätte, nur einfach so als total queere Idee zum Abschluss, es geht ja bei diesen Castingshows um Musik auch, aber was mir aufgefallen ist, es geht ja nicht immer nur um Gesang. Wäre es nicht auch mal eine schöne Idee, man würde eine Castingshow machen für Schlagzeuger, wie Sie bald nennen, oder Bratschistin, Banjo-Spieler?
Ich meine, das gibt es in der klassischen Musik, gibt es natürlich schon längst, seit Jahrzehnten. Die Wettbewerbe, die Instrumentalwettbewerbe, genau. Die sind einfach auf sehr hohem Niveau.
Aber nicht
und
am Fernsehen.
Und auch die Jury sind auf hohem Niveau. Die wird nicht am Fernsehen ausgetragen. Wir haben es nur in der Literatur, den Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Preis. Das ist ein Vorläufer von Music Star im Bereich der Literatur. Übrigens nicht mit schlechtem Erfolg. Ich muss sagen, es sind schon einige gute Schriftsteller dort rausgekommen.
Oder Prix de Lausanne beim Tanz zum Beispiel. Das ist schon ein riesiger Konkurs, aber natürlich das Interesse vielleicht durch die Medien ist nicht ebenso groß wie bei Musik. Und da könnte man sich auch fragen über die Rolle der Medien. Ich interessiere mich jetzt für diese Swiss Music Hour, diese zweite Sendung nächste Woche oder in zwei Wochen. Und ja, da eben, wenn ich sehe, welche Sänger da auch nominiert sind und wie der Wahl sich gemacht wird, das zeigt auch, dass es eben auch vor allem ein Medienprodukt ist und das Interesse wirklich der Musik nur sehr gering betrachtet wird.
Swiss Music Awards, das wird sicherlich in einer Woche Thema sein vom Kulturstammtisch. Ich bin also auch eingeladen zur Verleihung des Preises und werde dann berichten können, wie das dann dort war. Wir sind beinahe am Ende dieses Kulturstammtisches. Ich möchte jetzt zusammenfassend nicht mehr groß etwas sagen, sondern nur noch einen Satz zitieren, der mir diese Woche aufgefallen ist, der mir extrem gut gefallen hat und den überlasse ich allen zum Nachdenken drüber. Es war, glaube ich, das Fußball-Länderspiel zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Norwegen oder vielleicht auch die Schweiz gegen Bulgarien. So genau weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls war da die Rede davon, dass die Spieler mit fehlender Präzision spielten. Also mit fehlender Präzision.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.